Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ein Bekenntnis zum Schienenverkehr. Der Bundesrat will den Bahnen mehr Geld geben. Ein Bekenntnis zum Kanton Tessin. Der Bundesrat hält seine Klausurtagung in Bellinzona. Ja zu schlechteren Arbeitsbedingungen. In einem Fiat-Werk bei Neapel stimmen die Arbeiter einem praktischen Streikverbot zu. Blanke Nerven beim Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Afghanistan. Warum General McChrystal von Weicheiern im Weißen Haus redet. Und Spanien im Visier von Spekulanten. Das Tagesgespräch über Spaniens Wirtschaft, Spaniens Schulden und die Folgen für Europa mit Gustav Horn, einem der führenden Ökonomen Deutschlands, um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Raphael von Matt.
Der Bundesrat will den Bahnen mehr Geld zur Verfügung stellen, damit sie ihre Schienennetze besser unterhalten können. 2011 und 2012 soll die SBB je 200 Millionen Franken mehr erhalten, als in der Finanzplanung vorgesehen war. Insgesamt bekäme die Bundesbahn für die nächsten beiden Jahre damit 3,3 Milliarden Franken, die Privatbahnen erhielten 1,2 Milliarden. Die SVP übt scharfe Kritik am Bundesrat im Zusammenhang mit der Libyen-Affäre und der Freilassung von Max Göldi. Eine Befreiungsaktion von Schweizer Soldaten im Ausland, wie sie offenbar geplant worden sei, hätte das Neutralitätsprinzip verletzt und wäre einer Kriegshandlung gleichgekommen, schreibt die Partei. Die SVP verlangt, dass das Aufklärungsdetachement 10, eine professionelle Einsatztruppe der Armee, umgehend aufgelöst wird. Die SVP kritisiert im Weiteren die Vereinbarung mit Libyen zur Klärung der Verhaftung von Hannibal Gaddafi vor 2 Jahren als gefährlich. In über 200 Schulhäusern im Kanton Aargau sind zu hohe Radon-Konzentrationen gemessen worden. 48 Schulräume müssen laut den kantonalen Behörden zwingend saniert werden. Dort seien Radon-Konzentrationen von über 1000 Becquerel pro Kubikmeter gemessen worden, also mehr als der erlaubte Grenzwert für das radioaktive Edelgas. Bei den betroffenen Räumen handelt es sich meist um Werk- oder Musikräume in den Untergeschossen der Schulhäuser. Radon ist ein häufiger Auslöser von Lungenkrebs. Bei den französischen Staatsbahnen wird wieder gestreikt und das hat Auswirkungen auf Verbindungen mit der Schweiz. Die Arbeitsniederlegung beginnt heute Abend um 20 Uhr und dauert bis Freitagmorgen um 8 Uhr, wie die SNCF mitteilen. Die TGV-Verbindungen von und nach Genf, Lausanne und Bern würden ausfallen, teilt die SBB mit. Lediglich die TGV-Züge von Zürich und Basel nach Paris und zurück fahren planmäßig. Die rund 4.600 Arbeiter im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel sind damit einverstanden, dass sie schlechtere Arbeitsverträge erhalten. Sie stimmten mit rund 60% zu. Offen ist, ob der Arbeitskonflikt damit beigelegt ist. Fiat-Chef Sergio Marchionne hatte nämlich eine einstimmige Unterstützung durch die Gewerkschaften gefordert. Er versprach, in diesem Fall das Werk zu modernisieren und die Produktion des Fiat Panda Modells aus Polen nach Pomigliano zu verlegen. Dieser Standort hat von den 5 Fiat-Werken in Italien die geringste Produktivität. Die amerikanische Regierung besteht weiter auf einem Ölbohrstopp im Golf von Mexiko. Innenminister Ken Salazar wolle binnen weniger Tage eine neue Anordnung ausarbeiten, berichtet die Zeitung New York Times. Zuvor hatte ein Gericht im Bundesstaat Louisiana den Bohrstopp aufgehoben. Ein schwerer Rückschlag für Präsident Obama, der das Moratorium erlassen hatte. Der Richter gab mehreren Zulieferfirmen der Ölindustrie recht. Diese fürchten durch den 6-monatigen Bohrstopp finanzielle Einbußen. Russland liefert derzeit 60% weniger Gas in sein Nachbarland Weißrussland. Und der Gaskonzern Gazprom droht damit, die Gaszufuhr weiter zu kürzen, sollte Weißrussland seine Schulden von 190 Millionen Dollar nicht begleichen. Nicht klar ist, ob die Kürzungen auch andere Länder betreffen, wie Litauen, Polen oder den Osten Deutschlands. Das meiste russische Gas gelangt aber nicht über Weißrussland in den Westen, sondern über die Ukraine. In der Slowakei ist eine neue Regierung zustande gekommen. 4 Mitte-Rechts-Parteien haben sich auf ein gemeinsames Programm geeinigt. Dieses sieht unter anderem deutlich tiefere Staatsausgaben vor. Premierministerin soll die Soziologieprofessorin Iveta Radičová werden. Sie wäre die erste Frau mit diesem Amt in der Slowakei. Die bisher regierenden Sozialdemokraten waren zwar bei den Parlamentswahlen vor knapp 2 Wochen erneut stärkste Kraft geworden. Die 4 Mitte-Rechtsparteien erreichten aber gemeinsam eine Mehrheit. Der seit Wochen in Jamaika gesuchte Drogenboss Christopher Coke ist gefasst. Gangsterbanden wehrten sich im Mai mit Straßenkämpfen gegen die Polizei, welche Coke suchte. Mehr als 70 Personen kamen in den Schießereien ums Leben, darunter auch Passanten. Coke soll an die USA ausgeliefert werden, wegen Mordes sowie Drogen- und Waffenhandels.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zur Befindlichkeit im Tessin, nah bei Bern und doch so fern. Wie weit gehen Arbeiter, um ihren Job zu behalten? Das Beispiel aus Süditalien bei Fiat. In Spanien ist schon jeder 5. arbeitslos. Spekulanten beobachten die Banken. Wohin steuert Spanien und mit welchen Folgen für Europa? Dazu das Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann, ein Richter hebt das Ölbohrverbot im Golf von Mexiko auf. Wirtschaftsinteressen vor Umweltinteressen. Und ein General mit lockerem Mundwerk zeigt auf, die Afghanistan-Politik ist in der Sackgasse. Mehr dazu nach Börsewetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.437 Punkten bei einem Minus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 36,02 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 10,73. Das Wetter. In der ganzen Schweiz scheint heute überwiegend die Sonne, obwohl sich am Nachmittag verbreitet Quellwolken bilden, vor allem in den Bergen und im Süden. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden mit mäßiger Brise bei 23 Grad, im Süden werden 26 Grad erreicht. Am Donnerstag und Freitag scheint in der ganzen Schweiz weiterhin meist die Sonne. Im Süden gibt es jeweils gegen Abend vereinzelt Schauer oder Gewitter, besonders am Freitag. Es wird beidseits der Alpen sommerlich warm mit rund 26 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Region Zürich Stau auf der 1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Weiningen. Und in der Region Bern, dort ist die Hauptstraße Solothurn-Lies im Bereich Leutzigen nach einem Unfall bis mindestens 13 Uhr gesperrt.
Der Bundesrat ist in Klausur gegangen für einmal im Tessin. Tessin-spezifische Themen gibt es zwar nicht zu besprechen, aber die Kantonsregierung in Bellinzona misst dem Besuch aus Bern einige Bedeutung zu. Man fühlt sich im Tessin nämlich häufig von Bundesbern missverstanden, übergangen oder im Stich gelassen. Zum Beispiel im Konflikt um die italienische Steueramnestie oder beim Bahnausbauprojekt 2030. Dazu gibt es seit 10 Jahren keinen Tessiner Bundesrat mehr und Tessiner auf Spitzenposten in Bern sind äußerst dünn gesät. Carlo Malaguerra war als langjähriger Direktor des Bundesamtes für Statistik einer dieser wenigen. Alexander Grass hat mit Carlo Malaguerra, dessen Meinung im Tessin etwas gilt, über die komplizierte Beziehung seines Heimatkantons zu Bundesbern gesprochen.
Der Bundesratsbesuch in Bellinzona sei eine schöne Sache, aber oberflächlich. Die Beziehungen zwischen Bern und Bellinzona würden heute bestimmt nicht besser. Der das sagt, heißt Carlo Malaguerra. Er ist Wirtschaftswissenschaftler, der bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 fast 40 Jahre lang gedient hat im Bundesamt für Statistik. Bern sei zu stark befasst mit nationalen und internationalen Themen, sagt er, und so würden regionale Themen verdrängt, so schwänden Interesse und Wissen auch über das Tessin. Das Tessin umgekehrt, gehe erst dann nach Bern, wenn es schon brenne, wenn es zu spät sei, wenn die Probleme längst übergroß geworden seien.
Il Ticino non fa una politica.
Es fehle der politische Wille zu regelmäßigen Kontakten mit Bern. Im Tessin sei zwar ein Botschafter ernannt worden für die Beziehungen mit Bern, dessen Sitz sei aber Bellinzona gewesen, sagt Malaguerra. Immerhin, das soll sich mit dem neuen Tessiner Botschafter in Bern nun ändern. Im Tessin wird beobachtet, wie sich die Regionalpolitik in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Die Regionalpolitik wird umgebaut von einem Solidaritätsmodell zu einem Konkurrenzmodell. Immer mehr regiert unter den Regionen der Wettbewerb. Das Tessin befinde sich in einer besonderen Lage, sagt Malaguerra, wegen der Kultur und der Sprache, wegen der Nähe zur Lombardei, zu Italien, wegen der Nord-Süd-Achse und der Verkehrspolitik. wegen des schwachen Finanzplatzes in Lugano. Es sei ein Paradox. Das Tessin rücke zwar geografisch und wirtschaftlich immer näher heran an die Deutschschweiz, was sich mit dem neuen Basistunnel durch den Gotthard noch einmal verstärken werde. Zugleich entferne sich das Tessin aber politisch wie kulturell vom Rest der Schweiz. Die politische Klasse im Tessin pflege ein Desinteresse an Bundesbern. Im Tessin wird immer wieder beklagt, dass die italienischsprachige Minderheit in den Spitzen der Bundesadministration untervertreten sei, dass es in Bern so an Sensibilität für diesen Landesteil mangle. Das Tessin trage dabei große Verantwortung, entgegnet Malaguerra. Minderheiten hätten viele Rechte, aber noch mehr Pflichten. Das Tessin müsse investieren in eine Politik der Öffnung, die nationalen Sprachen fördern, sodass Tessiner sich zu Hause fühlten in der ganzen Schweiz. Er frage sich, sagt Malaguerra, ob die Schaffung einer Universität in Lugano nicht auch einen Beitrag leiste zu einer weiteren Einigelung des Tessins. Die Lega dei Ticinesi bewirtschaftet und beutet die Anti-Bern-Gefühle aus im Tessin. Malaguerra stellt fest, die Institutionen befänden sich in einer Krise. Die Probleme von heute ließen sich nicht mehr lösen mit 7 Bundesräten, so wie 1848. Er sei gegen Quoten, aber mit 9 Mitgliedern werde es einfacher, dass alle Landesteile in der Landesregierung Einsitz hätten. Eine Revolution brauche es nicht, meint Carlo Malaguerra zum Schluss. Aber es brauche neue Lösungen für die Demokratie und für den Föderalismus in der Schweiz.
Der Bericht von Tessin-Korrespondent Alexander Grass. Der Bundesrat ist aber nicht nur zur Kontaktpflege im Tessin. Er hat in Bellinzona auch konkrete Beschlüsse gefasst. So will er in den nächsten 2 Jahren 4,5 Milliarden Franken ins Schweizer Bahnnetz investieren. Das ist etwas mehr, als im Finanzplan vorgesehen ist. Aber in die Bahninfrastruktur könnte deutlich mehr gesteckt werden oder, je nach Auffassung, müsste mehr gesteckt werden. Geraldine Eicher berichtet.
160 Millionen Franken mehr soll die SBB in den nächsten 2 Jahren zusätzlich erhalten, die Privatbahnen 50 Millionen pro Jahr. Geld, das für die Instandhaltung von 3000 Schienenkilometern für 330 Millionen Fahrgäste und Millionen Tonnen Güter eingesetzt werden soll. Die SBB bräuchte mehr als diese zusätzlichen 160 Millionen, sagt SP-Verkehrspolitikerin Evi Allemann.
Es ist sicher die untere Limite. Wünschenswert wäre, wenn die Bahninfrastruktur einen Riesenschritt vorwärts machen könnte.
Das Geld muss kompensiert werden. Der Bundesrat schlägt vor, die Einlagen der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe in den Fonds zur Finanzierung der Infrastruktur temporär zu reduzieren. Das ist für SVP-Nationalrat und Transportunternehmer Ulrich Gierzen dann skandalös.
Das ist in meinen Augen absolut nicht legitim. Das Volk hat abgestimmt bei der FINA-Vorlage, bei der LSVA-Vorlage. Und dann können Sie doch nicht einfach Geld abzweigen.
Der Bundesrat geht davon aus, dass diese Umlagerung der Gelder keine Auswirkungen auf das Bauprogramm der Eisenbahnprojekte hat, sofern sie auf 2 Jahre beschränkt bleibt. Die SBB rechnet damit, dass sie bis 2016 850 Millionen Franken jährlich für die Substanzerhaltung der Schiene braucht. Den Entscheid für 160 Millionen scheint sie schlucken zu können, denn sie begrüßt das Plus. Aber, so SBB-Sprecher Reto Kormann.
Auf der anderen Seite bedauern wir natürlich auch, dass die 140 Millionen Franken, die wir für die Beseitigung der dringendsten Engpässe auf unserem Netz hätten zur Verfügung haben müssen, dass von diesen 140 Millionen Franken nichts zu uns fließt, dass wir Konsequenzen haben auf das Angebot der SBB.
Eine Arbeitsgruppe beim Bundesamt für Verkehr ist derweil dran, Ansätze für die mittel- und langfristige Finanzierung der Bahninfrastruktur auszuarbeiten. Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen. Das Thema Verkehr steht weit oben auf der politischen Agenda. Selbst der Bundesrat befasst sich am Nachmittag mit den Problemen.
Im Fiat-Werk von Pomigliano bei Neapel haben die Angestellten über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag abgestimmt, möglicherweise mit Signalwirkung fürs ganze Land. Denn Fiat-Chef Marchionne verlangt in diesem Vertrag faktisch den Verzicht auf das sakrosankte Steigrecht, dazu mehr Arbeit, mehr Flexibilität und weniger Sozialleistungen. Bei Ablehnung, drohte der Italo-Kanadier, werde das Werk geschlossen. Trotz dieses großen Drucks wehrt sich die radikalste der drei großen Gewerkschaften, die einst kommunistische CGL. Sie befürchtet, viele weitere Arbeitgeber könnten dem Beispiel folgen und schon schlechte Arbeitsbedingungen weiter verschlechtern. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
September 1980, im Fiat-Hauptwerk in Turin, streiken die Arbeiter 35 Tage lang am Stück. Am Ende erhalten sie bessere Gehälter und verteidigen das erkämpfte Streikrecht, den stärksten Hebel, den Arbeiter und Angestellte überhaupt haben. Das ausgedehnte Streikrecht war lange Jahre mitverantwortlich für das Chaos in Italien, aber auch für steigende Löhne, wenn auch auf tiefem Niveau. Doch jetzt soll im Fiat-Werk Pomigliano bei Neapel ein neues Kapitel aufgeschlagen werden. Fiat, quasi die Leitindustrie Italiens, will das Rad wieder zurückdrehen. Das Werk in Pomigliano ist seit Monaten Schauplatz eines heftigen Gezerres zwischen Gewerkschaften und Firmenleitung. Bis spät in die Nacht stimmten gestern die rund 5200 Angestellten in Pomigliano über den neuen Gesamtarbeitsvertrag ab. Der sieht eigentlich nur Verschlechterungen vor. Mehr Arbeit, Arbeit auf Abruf, mehr Schichtarbeit, eingeschränktes Streikrecht. Die beiden gemäßigten Gewerkschaften Cisl und UIL haben Zustimmung signalisiert. Denn Fiat-Konzernleiter Sergio Marchionne hat unverhohlen gedroht, entweder ihr nehmt den Vertrag an und wir modernisieren das Werk oder wir schließen. Marchionne ist nicht einfach ein Unmensch. Das Werk Pomigliano ist höchst unprofitabel. In der Belegschaft dominieren Schlendrian und viele machen ständig blau, ohne dass ihnen etwas passiert. Auch die kommunistische Gewerkschaft CGL, die sich gegen den Vertrag wehrt, weiß das. Deshalb hat sie viele Kröten geschluckt. Aber sie ist nicht bereit, auf das Streikrecht zu verzichten. Sie will es behalten, falls Fiat die neuen, harten Arbeitsbedingungen verletzt. Und vor allem, sie will kein Signal an die anderen Arbeitgeber im Land geben, dass sie bereit ist, auf dieses mächtige Instrument zu verzichten. Denn viele italienische Arbeitgeber haben die verschiedenen Krisen der vergangenen 15 Jahre schamlos ausgenutzt. Die Löhne stagnieren seit 1995, die Schwarzarbeit ist mit weit über 30% auf Rekordhöhe, doch viele Arbeitgeber sind steinreich geworden und verstecken ihr Geld im Ausland. Das scheinen auch die Angestellten von Pomigliano zu wissen. Über ein Drittel hat den verschlechterten Vertrag abgelehnt, dies trotz des Risikos, auf die Straße gestellt zu werden. Das in einer Gegend, die außer Fiat bloß Schwarzarbeit und die Camorra kennt. Fiat-Chef Marchionne steckt nun in der Klemme. Er wollte ein hundertprozentiges Ja zum Vertrag, um wirklich Ruhe zu haben in Pomigliano, doch das hat er nicht erhalten. Seine PR-Berater streuten vor wenigen Tagen die Nachricht, dass in diesem Falle alle Arbeiter entlassen und in einer neuen Firma wieder angestellt würden. Dieses Mal mit einem Vertrag, der ohne Gewerkschaften ausgehandelt wurde. Ob er diese Drohung wahrmacht, wird sich zeigen. Das Tauziehen in Pomigliano geht weiter.
Es ist die größte Umweltkatastrophe in den USA, das, was sich im Golf von Mexiko abspielt. Dort sind wahrscheinlich über 500 Millionen Liter Öl ins Meer geflossen, eine unvorstellbare Menge. Trotzdem soll wieder nach Öl gebohrt werden. Die Regierung Obama hatte neue Tiefseebohrungen verboten, mal für 6 Monate. Jetzt aber hat ein Richter in New Orleans das Verbot aufgehoben und damit 11 Firmen aus der Ölindustrie Recht gegeben. Max Ackermann.
Auch für Richter Martin Feldman ist die Ölpest im Golf von Mexiko traurig, hässlich und eine unmenschliche Katastrophe. Das sind alles Zitate aus seinem Urteil. Darin heißt es allerdings auch, nun wegen eines Unfalls gleich alle Tiefseebohrungen ein halbes Jahr lang zu verbieten, sei unverhältnismäßig und plump. Sind alle Flugzeuge gefährlich, bloß weil ab und zu eines abstürzt, fragt der Richter rhetorisch, sind alle Öltanker so wie das Unglücksschiff Exxon Valdez? Natürlich nicht, findet er und gibt damit 11 kleineren Firmen, die von der Ölindustrie abhängig sind, Recht. Deren Vertreter hatten gegen den von der Regierung Obama erlassenen Bohrstopp geklagt. Direkt betroffen davon wären zwar nur 33 Bohrprojekte, aber das sind 33 mal rund 250 Arbeitsplätze plus Tausende mehr in den Zulieferbetrieben. Die Regierung in Washington soll zuerst ihre Arbeit richtig machen, bevor sie unsere Arbeitsplätze zerstört, kommentiert denn auch Louisianas Gouverneur Bobby Jindal.
The fact that the federal government can't do their job shouldn't cost thousands of Louisianians our jobs.
Solche Ansichten sind noch immer mehrheitsfähig, gerade auch in der von der Ölpest direkt betroffenen Golfregion. Alles und alle hängen dort am Tropf der Ölindustrie. Ein Bohrverbot, und sei es auch nur vorübergehend, wird mehr gefürchtet als jede Umweltkatastrophe. Noch warnen Leute wie Kieran Suckling vom Zentrum für biologische Vielfalt vergeblich vor den verheerenden Folgen eines weiteren Unfalls.
If we have another deepwater oil spill in the next six months, the government is already swamped in its ability to deal with this first one. It will be doubly catastrophic.
Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Die Regierung Obama will das Urteil an die nächste Instanz weiterziehen und möglicherweise ist auch das erste Urteil wenig wert. Gemäß öffentlich einsehbaren Dokumenten ist Richter Feldman nämlich ziemlich befangen. Der Mann besitzt Aktien von mindestens 8 Ölfirmen.
Afghanistan ist für US-Präsident Barack Obama eine schwere Bürde. Und jetzt hat er auch ein Problem mit seinem obersten General vor Ort. Stanley McChrystal, der Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Afghanistan, hat sich im Musikmagazin Rolling Stone weit aus dem Fenster gelehnt. Im Artikel ist von Weicheiern im Weißen Haus die Rede. US-Präsident Barack Obama wird als desinteressiert beschrieben und Vizepräsident Joe Biden verspottet. Die Frage an unseren Korrespondenten Fredrik Steiger. General McChrystal hat sich zwar inzwischen reumütig gezeigt, aber die Zitate nicht dementiert. Wie kommt ein hoher General überhaupt dazu, sich so zu äußern?
General McChrystal ist dafür bekannt, sich manchmal etwas salopp, sogar flapsig auszudrücken. Ich habe das selber einmal in einem Gespräch in Kabul mit ihm erlebt. Man muss auch berücksichtigen, dass die Gesprächssituationen mit dem Rolling Stone-Journalisten meist in lockerer Atmosphäre stattfanden, nach dem Arbeitstag, beim Kaffee, beim Warten auf ein Flugzeug beispielsweise. Aber trotz allem drücken diese Äußerungen zum einen einen starken Mangel an Urteilsvermögen aus eines hohen Generals, wenn er seine demokratisch gewählte Führung, die politische Führung in Washington, derart kritisiert. Und ich denke, vor allem deutet es auch sehr stark darauf hin, dass einiges im Argen ist im Zusammenhang mit der Führung, mit den Zielen und mit den Strategien des Afghanistan-Einsatzes.
Wie ist denn die Lage in Afghanistan im Moment, wenn Sie sagen, es ist einiges im Argen?
Wenn man es ganz kurz sagt, die Lage ist schlecht und sie wird im Moment auch nicht besser, ganz im Gegenteil. Punkt 1, die Gewalt nimmt zu, es gibt immer mehr Anschläge, das hat gerade die UNO vergangenes Wochenende in einem Bericht festgestellt, in dem sie auch gesagt hat, dass sie immer mehr Personal aus Afghanistan abzieht. Der Wiederaufbau, der zweite Punkt, kommt überhaupt nicht wirklich voran, trotz großer Anstrengungen. Und der dritte Punkt, die Taliban sind eher stärker als schwächer geworden in Afghanistan. Also kurz, man weiß im Grunde immer weniger, was eigentlich in Afghanistan zu tun wäre, was man überhaupt tun könnte. Und darüber ist in der NATO und auch in der NATO-Führungsmacht USA selber ein regelrechter Streit entbrannt. Es gibt auf der einen Seite Generäle wie McChrystal, die voranmachen wollen, die militärische Offensiven und zivile Offensiven lancieren wollen, die auch Präsident Karzai in Afghanistan immer noch als Partner sehen. Es gibt auf der anderen Seite das Weiße Haus, Vizepräsident Joe Biden beispielsweise, aber auch den amerikanischen Botschafter in Kabul, Eikenberry, die Karzai nicht mehr als Partner sehen, die auch schon gegen die jüngste Truppenaufstockung waren, die eher Richtung Rückzug tendieren. Und selbst innerhalb der militärischen und innerhalb der politischen Führung ist man sich nicht mehr einig.
Zusammenfassend gesagt, es sind noch so viele westliche Soldaten in Afghanistan. Man ist offenbar total zerstritten. Welche Konsequenzen wird das Ganze haben?
Das hat natürlich gravierende Konsequenzen. Man muss davon ausgehen, dass auch wenn manche Generäle noch mehr Truppen, noch mehr Geld fordern, dass das politisch nicht durchsetzbar ist. Also sind die Zeichen im Moment jetzt auf einen allmählichen Abzug ausgerichtet. Die kanadischen und die holländischen Truppen, für die ist das bereits fix. Auch die Deutschen reden von Abzug, wenn auch noch ohne Datum. Und Präsident Obama hat selber versprochen der Bevölkerung, dass der Abzug im Jahr 2011 zumindest beginnen soll. Also man ist jetzt bereits dabei, allmählich die Anstrengungen in Afghanistan runterzufahren, allenfalls noch sehr begrenzte Ziele anzustreben, beispielsweise beim Aufbau der afghanischen Armee zu helfen. Von den umfassenden Zielen Demokratie, Rechtsstaat, wirtschaftliche Entwicklung ist kaum die Rede mehr. Also es geht eigentlich um einen Abzug auf Raten, ohne dass die ursprünglichen Ziele auch nur einigermaßen erreicht worden wären.
Das waren Einschätzungen von Friedrich Steiger. Das Team von Schweizer Radio und Fernsehen in Südafrika braucht Unterstützung, um uns hier in der Schweiz mit News und Berichten zur WM zu versorgen. Benny Thurnhers Postkarte über eine stille Aufbaukraft im Hintergrund.
Liebes Rendezvous, es ist höchste Zeit, dich mit Juliette bekannt zu machen. Juliette ist unsere Haushaltshilfe. Wir haben sie von den Besitzern, die uns ihr Haus für die Dauer der Fußball-WM überlassen haben, übernommen. Sie putzt, wäscht ab und kümmert sich auch um unsere schmutzige Wäsche. Sie ist dunkelhäutig und bewegt sich unglaublich leise. Man merkt kaum, ob sie in der Wohnung ist oder nicht. Ihr Alter wird von 25 bis 40 geschätzt. Es ist wirklich schwer zu ergründen. Meist erscheint Juliette so gegen 2 Uhr nachmittags und arbeitet unauffällig, aber effizient. Nur einmal, als wir alle drei etwas ungewohnt früh nach Hause kamen, erwischten wir sie, wie sie sich vor dem Fernsehapparat breitgemacht hatte. Gut, an diesem Tag hatte die Bafana Bafana, die südafrikanische Nationalmannschaft, gespielt und dem hatte sie dann anscheinend auch noch das nächste Spiel angehängt. Aber diese Aussage ist eigentlich schon ungerecht, denn Tatsache ist, ohne Rückendeckung von Juliette könnten wir unsere diversen Aufgaben hier kaum so konzentriert und effizient erfüllen. Eigentlich müsste im Abspann der Fernsehsendungen, da wo alle relevanten Mitarbeiter aufgeführt werden, auch noch Juliette stehen. Mit freundlichen Grüßen aus Johannesburg, Benny Thurnher.
Gestern spielte Nigeria in der WM. Wir berichteten über Nigeria. Heute Abend spielt Ghana gegen Deutschland. Darum werfen wir einen Blick auf das westafrikanische Land. Aber ist Ghana eigentlich ein Staat oder sind es eher zwei? Unser Korrespondent Rudi Küng über eine afrikanische Grenzerfahrung.
Buben spielen Fußball auf einer holprigen Wiese. Sie lassen sich in ihrem Eifer auch nicht dadurch stören, dass es ein Abhang ist. Und natürlich geht es um das eine, ums Goal. Mein Erscheinen aber lenkt sie doch vom Spiel ab. Monsieur, wir möchten ein Geschenk. Wir haben keinen Ball. Wenn du uns einen Ball kaufst, spielen wir weiter, schreien sie keck. Und spielen dann doch mit dem Plastikknäuel weiter, den sie mit Schnüren umwickelt haben. Und um ihre Keckheit zu bestätigen, schnauzt ein Knirps die umstehenden Mädchen an. Sortez les puces, weg da, ihr Flöhe. Doch halt, Französisch spricht man gar nicht in der ehemals britischen Kolonie Ghana. Tatsächlich befinden wir uns auch nicht in Ghana, sondern in Togo, aber ganz nah an der Grenze zu Ghana. Und Englisch ist denn auch angebracht, um mich mit der stattlichen Mote Messi im Grenzdorf Kumakunda zu verständigen.
Hello, how are you?
I'm fine.
You're from this place?
I'm a Ghanaian, but I'm married here. Sometimes I come and help her.
Sie sei Ghanaierin, aber jenseits der Grenze in Togo verheiratet. Sie komme immer wieder hierher, um ihrer Schwägerin Ajima zu helfen. Ajima tut, was viele Frauen hier machen, sie treibt Kleinhandel.
Oui, je vois des boîtes de conserve, le savon, l'huile. Il y a une cabine téléphonique, c'est ça que je fais. Je suis entrée. On se débrouille comme ça.
Sie mache kleine Geschäfte, verkaufe Konservendosen, Seife, Öl und habe ein Telefon, das sie vermiete. So schlage sie sich mit ihrer Familie durch. Für Ajima und ihre Schwägerin Mote hat die Landesgrenze zwischen Togo und Ghana geringe Bedeutung. Sie überqueren sie, wann immer es ihnen beliebt. Auch Sprachschwierigkeiten haben die beiden Frauen keine, denn sie gehören dem Ewe-Volk an, das beidseits der Grenze heimisch ist und sprechen folglich dieselbe Sprache. Das ganze Gebiet des heutigen Togo und Ghana war eben früher ein Reich, erklärt mir später der traditionelle Heiler Efuegon Nyenevi in der togoischen Hauptstadt Lomé.
Le Ghana est un empire. En ce temps, quand on parle d'empire, c'est quelque chose de significatif. Donc, on vient du Ghana et nous avons nos aïeux là-bas.
Ghana war früher ein Reich und das hat eine Bedeutung für uns, denn wir Togoer stammen aus Ghana. Wir haben unsere Verwandten dort, die wir manchmal besuchen. Auch wenn unsere Großeltern und Eltern hier geboren sind, stammen unsere Vorfahren und wir doch aus Ghana. Der Kolonialismus hat aus dem Reich Ghana die zwei Länder Ghana und Togo gemacht.
Der Bericht von Rudi King.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.